Gehen wir in den letzten Punkt zu den Forschungsthemen, die vom letzten Mal noch übrig sind. Die Verschmutzungsthematik und die Equity-Methode. In welcher Reihenfolge wollen wir es machen? Sie fangen mit der Equity-Methode an, Herr Zimniok.
Ja, aus gegebenem Anlass muss ich nochmal darauf hinweisen, dass die Vorbereitung dieses Tagesordnungspunkts mir nicht möglich war. Das leider würde ich jetzt mal weglassen. An sich ist es so, dass die Unterlage oder beziehungsweise die Befassung beim ASAF 2 geteilt ist. Das heißt, Teil 1 des Tagesordnungspunktes stellt eine Präsentation des FESPI dar, die so ein bisschen die aktuellen Entwicklungen bei deren Projekt zur Vereinfachung der Equity-Methode darstellen. Diese Unterlage ist allerdings nicht mit Fragen versehen und deswegen würde ich an dieser Stelle da jetzt auch darüber hinweggehen, zumal wir an den einzelnen Themen in gewisser Weise natürlich auch noch in der IASB-Unterlage vorbeikommen. Die IASB-Unterlage selber stellt praktisch einen Teil der ersten Stufe des zweistufigen Projektansatzes, über den wir heute früh auch schon gesprochen haben, dar. Und zwar sollen in der ersten Stufe eben Anwendungsprobleme kurzfristig gelöst werden. Die übergreifenden Fragestellungen der Unterlage beziehen sich darauf, ob zu den beiden zentralen Themen der Unterlage Informationen eingeholt werden sollten. Ich glaube, diesem Ansinnen ist bei einem Forschungsprojekt ja grundsätzlich durchaus zuzustimmen. Inhaltlich wird bei beiden Themen jedoch auch ein gewisser Weg aufgezeigt, den man unter Umständen eben auch als eine Präferenz verstehen kann. Das erste Thema bezieht sich dabei auf die Erfassung von Unterschiedsbeträgen zum Erwerbszeitpunkt und somit der Verpflichtung zur Neubewertung der erworbenen Vermögenswerte und Schulden. Alternativ dazu wäre die Erfassung at cost und das würde ja auch dem vom FESPI vorgeschlagenen Weg der Erleichterung entsprechen. Das zweite Thema bezieht sich auf Transaktionen zwischen dem Investor und dem Investee und somit zur Zwischenergebniseliminierung. Der Hintergrund ist, dass Kritik geäußert wurde, dass ohne tatsächliche Beherrschung kaum eine Möglichkeit zu nicht marktkonformen Transaktionen besteht. Und dass vor dem Hintergrund dann auch die Notwendigkeit bzw. der zu treibende Aufwand für eine Zwischenergebniseliminierung fraglich ist. Dies ist auch wieder vor dem Hintergrund zu sehen, dass das FESPI in seiner Exposure Draft sämtliche Referenzen auf das Verständnis der Equity-Methode als One-Line-Consolidation gestrichen hat und ja auch die Forschungsprojektprämissen des IASB auf ein Verständnis der Bewertungsmethode, der Equity-Methode als Bewertungsmethode hinauslaufen. Wie gesagt, das sind die beiden Themen, die vom IASB-Staff hier erläutert werden. Und neben der übergreifenden Frage, ob diese Themen zur Diskussion gestellt werden sollten, beispielsweise eben in dem angekündigten Diskussionspapier, sind die beiden darauffolgenden Fragen jeweils, ob den Analysen oder den ersten Einschätzungen des DAFs ihrerseits noch irgendwelche Punkte beizufügen sind. Und das würde ich dann an dieser Stelle auch in die Runde übergeben und im Zweifelsfall Herrn Barkow fragen, ob er dem noch zusätzliche relevante Punkte ergänzen möchte.
Oh, kurz machen. Nein, im Moment nicht. Ich kann das direkt in die Runde weitergeben.
Ist das jetzt, also wir haben ja eben gehört, es gibt ein kurzfristiges und langfristiges. Das ist jetzt Teil des kurzfristigen Forschungsprojekts. Also ich meine, hier geht es ja an die absoluten Grundfeste. Ja? Das ist ja am Ende, wenn ich es richtig verstehe, wenn ich jetzt die beiden Fragen, die gestellt worden sind, in eine Richtung hin beantworte, nämlich weg von der jetzigen, wenn ich es richtig verstanden habe, Equity-Methode, dann bilanziere ich zu Anschaffungskosten. Es gibt keine Konsolidierungsthemen mehr. Und ich buche immer, wenn ich eine Dividende bekomme, Cash an Ertrag und das war's. Und das mache ich dann für Investitionen, wo ich 25% Anteil habe, bilanziere ich so. Und für andere, die gehen zum Fair Value rein und so weiter, hat man sich darüber mal Gedanken gemacht? Also ist das der Vorschlag und ist das das kurzfristige Thema jetzt?
Also laut der Unterlage des DAFs ist es tatsächlich so, dass das jetzt als Teil dieser ersten Stufe gesehen wird und dass hier Anwendungsprobleme eigentlich gelöst werden sollen. Ich gebe Ihnen aber recht, und zwar auch meine Einschätzung, dass man hier teilweise schon mit Ergebnissen losläuft, was bei einem Forschungsprojekt vielleicht erstmal ergebnisoffener gestaltet werden sollte.
Das, weil das hätte ich jetzt nicht als kurzfristigen Teil erwartet. Das ist doch am Ende Abschaffung der Equity-Methode in Toto. Das ist eine Ad-Cost-Bilanzierung aus dem vorigen Jahrhundert. Also, keine Ahnung. Gut, die Equity ist noch älter vielleicht, aber... Also mich wundert das, ich hätte jetzt im kurzfristigen eher so Themen erwartet, die wir heute besprochen haben, ja, so kleine Bugs noch raus. Aber
also ich bin jetzt ganz up to date, aber ist dann nicht nur eine reine Kostbilanzierung, meines Erachtens ist es nur, dass man nicht am Anfang alles fair valuen muss und intern Goodwill berechnen und all diese Themen, die soll man vereinfachen. Aber Equity-Methode heißt natürlich nach wie vor, dass man den Anteil nach wie vor, sage ich mal, in die G&V bei sich reinnimmt.
Ja, es ist ja ein Feld, so wie ich das auch verstanden habe, genau. Das Feld, die Schattenrechnung, die fällt weg. Also die Schattenrechnung mache ich nicht mehr, weil die Schattenrechnung zu kompliziert ist. Und weil die Schattenrechnung ist ja auch was aus der Konsolidierung, aus dem Konsolidierungsgedanken kommt. Ich erwerbe, was weiß ich, 25%, also habe ich auch 25% der Marke, 25% des Kundenstamms, 25% der stillen Reserven, die ich aufdecke, das soll wegfallen.
Genau,
das und dann war es keine Zwischengewinneliminierung.
Nee, das ist auf, ja, das steht auf einem, ich glaube, steht auf einem anderen Blatt. Das hat ja nichts mit Konsolidierung, also da ist mein Verständnis anders. Ich finde, Zwischenergebniseliminierung hat nichts mit Konsolidierungsfragen zu tun, das hat was mit Realisationsfragen zu tun. Habe ich einen Gewinn schon realisiert oder habe ich einen Gewinn halt anteilig noch nicht realisiert?
Und das wird diskutiert, weil der FASBI eben den Vorschlag gemacht hat,
genau. Dass
man daraus auf. Aber insgesamt natürlich muss man da eine Frage zu beantworten, was ich das ist. Auch wenn man das kurzfristigste Programm was lösen will, muss man, glaube ich, eine Tendenz hervorgeben, ist das mehr eine Bewertungsmethode oder eine Konsolidierungsmethode? Weil die Fragen natürlich, die all zum IFRIC gekommen sind, genau diese Kernpunkte getroffen haben. Und IFRIC hat immer gesagt, ich kann das nicht lösen, weil eben die ISB nicht, was ich vorgegeben hat, ist es nur eine Bewertung, sondern eine Konsolidierungsmethode. Also auch eine kurzfristige Projektabschnitt muss man eigentlich diese Frage muss man beantworten. Das ist, kann man diskutieren, ja.
Ehrlich gesagt, gedacht, man sammelt jetzt mal unter der, so wie die Equity-Methode im Moment läuft, ne, diese Bugs, die wir heute auch mitbekommen haben, da gibt es noch vielleicht ein paar andere, all die Sachen, die man jetzt geholt hat, die nimmt man da mit rein und noch ein paar andere und die werden mal gelöst, aber darum geht es nicht. Dann würde ich sagen, das wäre dann mein Kritikpunkt zu sagen, na,
das ist so, man will die lösen, aber man muss natürlich, um die zu lösen, muss man schon, was ich, einige Entscheidungen treffen.
Ja. Sonst geht's aber dann nicht. Bin ich doch eher dabei, dass ich tatsächlich nur ein langfristiges Projekt habe. Ich muss erstmal grundsätzlich lösen, was es ist. Und ich habe auch so ein bisschen Problem damit, ich finde es legitim, die Frage zu stellen, in einem langfristigen Projekt, ist es jetzt eine Bewertungsmethode oder was auch immer. Aber hier werden ja praktisch Sachen vorgegeben. Hier wird ja nicht die Frage gestellt, hier wird gesagt, machen wir das so oder so. Ich meine, ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, aber das ist vielleicht ein Thema, wo der Zug schon abgefahren ist. Diese Theoriediskussion, ist das eine Bewertung oder ist das eine Konsolidierung, halte ich für einen falschen Ansatz. Man muss sich die Frage stellen, möchte ich eine besonderte Bilanzierungsmethodik für Investitionen haben, bei denen ich einen gewissen Einfluss habe, der unter Kontrolle liegt, unter Joint Control, aber ich habe einen significant Influence, ich habe einen Aufsichtsratssitz oder was weiß ich. Will ich das haben? Wenn die Antwort Nein ist, dann ist die Sache gegessen, dann bin ich in IFRS 9, Fair Value oder wo auch immer. Wenn ich sage Ja, dann muss ich mir die Frage stellen, warum denn? Was ist denn das Besondere? Und muss davon ausgehend mir sagen, was ist die richtige Bilanz, was sind die Informationen? Aber dieser Streit, dieser Theoriestreit, ist es eine Konsolidierung oder Bewertung, die finde ich ermüdend und auch nicht den richtigen Ansatz.
Also sag mal, das erste, das ist das langfristige Projekt. Hat das, weiß ich, ein eigenes Recht quasi als eine bestimmte... Weil das andere sind eben Anwendungsfragen und meines Erachtens muss man dann schon, was ich tendenziell wissen, ist das mehr, was ich, eine Bewertungsmethode oder eine Konsolidierungsmethode, um die Fragen beantworten zu können. Und dann muss natürlich das... Dann kommt man eben, wenn man sagt, es ist mehr konsolidiert, dann kommt man eben eher zu, warum muss ich da konsolidieren und da nicht und da Zwischenergebnisse da nicht.
Vielleicht, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, die Michelle Simpson, die dieses Thema ja treibt, hat gesagt, lass uns doch jetzt einfach mal einen Flock einrammen. Dieser Methodenstreit oder dieser Theoriestreit, der währt mittlerweile seit über 60 Jahren und wahrscheinlich hat er gutes Potenzial, nochmal weitere 60 Jahre zu währen. Es gibt gute Argumente für beide Dinge. Und wenn man das in irgendeiner Form lösen will, dann muss man sich jetzt einmal entscheiden. Und ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir hier vor ein oder zwei Sitzungen hatten. ich glaube, vielleicht sogar als EFRAG da sein Papier rausgegeben hat, das ist schon ein bisschen länger her, da mal gesagt, ist mir eigentlich wurscht, aber entscheidet euch bitte, jetzt macht einfach mal. So, das hat sie getan und hat den Vorschlag gemacht, legen wir doch einfach mal fest, das ist eine Bewertungsmethode. Und dann kam, so, und dann war zeitgleich, und das war das Problem, zeitgleich war dieses Thema Elimination of Gains and Losses from Transactions aus Downstream-Transaktionen auf der Agenda. Und da haben die Leute gesagt, sag mal, da kann ja wohl irgendwas nicht ganz passen. Du schlägst hier vor, wir machen jetzt mal eine Bewertungsmethode drauf und gleichzeitig habt ihr ein Projekt drauf, wo ihr gerade in die Gegenrichtung marschiert. Das kann nicht funktionieren. So, und daraufhin hat sie gesagt, okay, die sammeln wir jetzt allesamt ein, die Dinger, und machen die in einem Bündel. Das war die Idee. Und das ist das, was hier in dem Kurzfristprojekt da gemacht werden soll. Ob ich es Research nenne oder wie auch immer. Also das hat mit Forschung eigentlich nichts zu tun, sondern das ist das Arbeiten unter einer Prämisse und das Abarbeiten im Grunde genommen dieser Einzelthemen da. Ich denke, wenn man in das Langfristprojekt hineingeht, dann müsste man sich nochmal klar machen, woher diese Equity-Methode eigentlich kam. Und ich glaube, dass dieser Kontext eigentlich recht wichtig ist. Wir waren zu der Zeit noch in der Anschaffungskostenbilanzierung und die Equity-Methode ist aufgekommen in England in erster Linie, weil man gesagt hat, da sind signifikante Beteiligungen, bei der aus irgendeinem Grund negative Ergebnisbeiträge nicht sichtbar werden. Das war das eigentliche Problem. Und man hat sich gefragt, wie kann ich die eigentlich sichtbar machen? Und dann hat man halt sich diese Equity-Methode ausgedacht. Fair Value-Bilanzierung, Current Value-Bilanzierung gab es schlicht und einfach als Maßgabe noch nicht. So, da kann man sich sicherlich die Frage stellen, kann man das Problem, was man damals adressieren wollte, heute vielleicht mit anderen Bordmitteln lösen? Das wäre eine der Fragen, die man nachgehen könnte. Und dann kommt man relativ schnell dahin, brauche ich die Equity-Methode eigentlich noch? Die andere Frage ist die du ja implizit gestellt hast. Ist jede Beteiligung unterhalb von 50%, also unterhalb der Kontrolle, identisch? Egal, ob ich eine Aktie habe oder 49,99999%, also gerade noch nicht praktisch Majorität bin. Ist das immer dasselbe oder ist das irgendwo doch noch ein Unterschied? Und ich stimme dir zu, da wird eine Mehrheit wahrscheinlich sagen, ne, da gibt es schon wohl irgendwo einen Unterschied. Und die Frage ist, okay, soll sich das dann irgendwie in der Bewertung, im Ausweis, in Angaben irgendwo niederschlagen? Das ist dann...
So würde ich vorgehen. Ne? Fragen, wenn da ein Unterschied ist, was sind denn dann die Informationen, die korrekte Darstellung, was brauche ich da? Also zum Beispiel die Idee, die ja der Equity-Methode inhärent ist, dass ich sage, das ist für mich schon ein Investment, bei dem ich Einfluss nehmen will, weil es zu meinem Geschäft, meinem Kerngeschäft in irgendeiner Art und Weise gehört. Und deswegen passt es auch, dass ich anteilig das Ergebnis aus diesem Geschäft bei mir zeige, also nicht eine Fair Value Bewertung mache oder nicht at cost.
Ja? Nicht immer, meine, das ist ja genau das
Ja, aber mag ja sein, nicht immer. Ich will jetzt auch nicht die Lösung innerhalb von zwei Sätzen, wo 60 Jahre die Leute, den Anspruch erhebe ich gar nicht, aber ich will ja nur die Methodik in Frage stellen, die im Moment hier läuft, dass man sagt, wir müssen uns jetzt darüber unterhalten, ist das eine Konsolidierung oder eine Bewertung? Ich habe da kein Problem mit, wenn am Ende wir sagen, das ist eine Mischung aus beidem, solange da Informationen rauskommen, die relevant und wichtig sind.
Also mein Vorschlag war, das hängt vom Business Model ab, was ich mit dieser Beteiligung mache. Wenn ich es, was ich in die Operation, sage ich mal, einbinde, dann ist meines Erachtens eine Konsolidierungsmethode also richtig. Wenn es eine Art, sage ich mal, Investment ist, wie das viel bei Banken ist, wenn man eine Rettungserwerb mal eh wieder verkaufen will, dann ist für mich eine Fair Value Bewertung viel besser. Dann ist es eine Bewertungsmethode oder sowas.
Aber das habe ich heute doch schon. Also so würden wir das heute schon sehen.
Wenn ich es halt vor Sale habe, sonst nicht.
Ich habe die 20%, das ist ja nur eine Vermutung. Wenn ich keine personelle oder sachliche Verflechtung habe, dann kann ich auch 25% der Anteile haben oder 30% der Anteile. Dann ist das ein Finanzinstrument und dann ist es sowieso at Fair Value.
Ja, aber ich meine es eben anders. Wenn ich als Bank, sage ich mal, aus einem faulen Kredit, was ich eine Beteiligung habe, natürlich will ich meinen Einfluss geltend machen, habe vielleicht in meinem Vorstand, muss at Equity bewerten, aber hat in meinem Bankgeschäft gar nichts zu tun. Das kann dann irgendwas sein. Also die Deutsche Bank hat ein Casino erworben auf der Zeit. Muss ich jetzt ein Casino konsolidieren? Ja, warum? Gibt keine guten Informationen für das Bankgeschäft. Also da ist meistens eine Fair Value Bewertung wäre da besser. Wenn ich aber weiß, ich jetzt als Bank irgendwo ein Joint Venture mache, weiß ich, und da 25% beteiligt bin, dann ist vielleicht die Equity Accounting besser geeignet als Fair Value.
Stimme ich dir zu. Ja? Ob man das dann irgendwo trennen kann, ist dann die nächste Frage. Aber das ist doch genau der Ansatz. Welche Bilanzierung bringt mir die relevante Information? Und nicht hingehen und sagen jetzt nur darauf, ist es jetzt eine Bewertung oder ist es... Denn die Vorschläge, die da kommen, die sind ja wieder auch nur ein Mixtum. ja, wenn ich jetzt also weiter praktisch die Ergebnisse zeige, ohne die Step-Ups, habe ich doch immer noch, das ist immer noch keine Bewertung, da würde ich immer noch sagen, das ist quasi so, als wenn ich das Ding one-line voll konsolidiere. Ich zeige die Ergebnisse, die aus dem Unternehmen kommen. Also ich finde die Vorgehensweise äußerst fraglich. Und ich glaube, diese ganze Diskussion, diese Bewertung oder nicht, die ergab sich ja daraus, dass es Fragen gab bei der Equity-Methode. Und man gesagt hat, ich kann die eigentlich nur lösen, wenn ich weiß, ist eine Bewertung. Und dann gab es immer Leute, die fanden es in die oder die Richtung. Ich glaube, am Ende ist das vielleicht gar nicht die Lösung. Muss es nur eine Bewertung sein oder muss es nur eine...
Aber das ist ja dann das Arbeitsergebnis im Grunde genommen, was EFRAG eigentlich rausgearbeitet hat, dass man sagt, es gibt wahrscheinlich nicht die Equity-Methode, sondern es gibt eigentlich zwei, die in unterschiedlichen Kontext sinnvoll sein können, ja, zu entscheidungsnützlichen Informationen führen. Das ist genau das, was Martin auch gerade gesagt hat. Die Frage, die ich jetzt prozessual stellen würde, dauert womöglich die Lösung dieses Grundproblems so lange, dass es eigentlich unbotmäßig wäre, alle die Praxisfragen erstmal auf die lange Bank zu schieben, so lange, bis man da eine Antwort hat. Oder ergibt es unter Umständen mehr Sinn zu sagen, lasst uns jetzt interimistisch mit einer Prämisse arbeiten, die mag sich hinterher als falsch oder als unvollständig herausstellen, dann lasst uns mit einer Prämisse arbeiten, damit wir einfach diese offenen, hängenden Fälle lösen können, und zwar binnen ein oder zwei Jahren, weil wir keine Ahnung haben, wann wir diese grundlegende Frage, wo der Methodenstreit seit 50 Jahren tobt, eben innerhalb der nächsten 50 Jahre klären können.
Das habe ich auch erwartet, Andreas, aus dem, was ich heute Morgen gehört habe. Ich habe gedacht, das kurzfristige Projekt geht wirklich an diese kleinen Sachen ran, die jetzt aufgeschoben worden sind. Jetzt diskutiere ich aber hier so Sachen wie, bitte mal den ganzen Step-Up rausnehmen aus dem Thema, Zwischenergebniseliminierung raus, das ist doch kein Kleinkram. Da gehe ich doch an die absoluten Grundfesten der Equity-Bilanzierung ran. Und zwar mit riesen Auswirkungen. Und dann sage ich, ja, dann warte ich noch ein bisschen, dann komme ich vielleicht mit einer ganz neuen Idee 10 Jahre später. Ich wäre auch dafür zu sagen, das muss man sich genauer anschauen, entscheidungsnützliche Informationen, und das dauert sehr wahrscheinlich. Und ob man dann nicht in der Zwischenzeit, so hatte ich das Short-Term verstanden, in einem Runden unter der jetzigen Equity-Methode, wie sie läuft, versucht, Inkonsistenzen rauszubekommen. Die jetzt aber nicht so ins Kontor schlagen, wie die beiden Vorschläge, die da sind.
Aber wie könntest du das Problem, sage ich mal, mit diesen, mit den derzeit hängenden Problemen lösen?
Prozess ist ja durch, haben wir ja auch alle gesagt.
Das Thema ist...
Wir haben ja auch alle gesagt, mach das. So, das andere Thema war dieses Thema mit der Bezahlung in 31 war es, glaube ich, brauche ich dafür eine Grundsatzentscheidung, ob es eine Bewertung oder so oder nicht? Da sage ich ganz einfach, nee, Teilgewinn war ja auch der Vorschlag, sehe ich auch so, egal was ich bezahle, es wird nur ein Teil realisiert. Punkt. Das ist die grundsätzliche Attack-Methode.
Ja, die dritte Sache ist halt diese Downstream-Eliminierungssache.
Ja, aber da haben wir da auch eine Lösung für gefunden.
Haben wir?
Wir hören auf.
Das ist aber nicht die Entscheidung, die EFRAG bevorzugt hat, denn die haben gesagt, wenn wir auf der linken Seite fertig sind, machen wir auf der rechten weiter.
Wir haben eine Liability, ja, aber ist das am Ende, was ist denn das für eine Entscheidung? Ist das eine für eine Bewertung oder eine Konsolidierung? Wofür ist denn das eine? Wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass man sich da in irgendeine oder andere Richtung festlegt. Ich glaube, das sind einfach praktikable, pragmatische Lösungen. Und ich bin bei, man kann es in die eine oder andere Richtung nehmen. Ich glaube aber, man kann dafür Lösungen finden.
Ich bin jetzt irgendwie verwirrt. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass der ISB hat da was komplett anderes geplant. Ich habe verstanden, das Equity-Projekt hat eine kurzfristige Komponente und eine langfristige Komponente. So, die langfristige Komponente, die ist ganz weit weg. Das ist nämlich irgendwann nach dem Post-Implementation-Review zu 10, 11 und 12. Das ist also noch Ewigkeiten weit weg. Und in dem kurzfristigen sollte das doch schon alles diskutiert werden. Der wird nicht, in dem kurzfristigen habe ich nicht gedacht, der diskutiert, ob das Bewertungsmethode oder Konsolidierungsmethode ist, sondern in dem kurzfristigen kommt halt, soll diskutiert werden, muss ich eine Kaufpreisallokation machen, muss ich Zwischenergebniseliminierung machen, aber losgelöst von der Frage Bewertungs- oder Konsolidierung.
Ja, aber es wird als Prämisse vorgegeben, dass es eine Bewertungsmethode sind, um dann eben die Entscheidung vielleicht einfacher treffen zu können. Aber es wird nicht diskutiert, ob es eine ist. Es wird gesagt, was es sein.
Aber bei dem Vorgehen ist es natürlich so, dass ich mit dem unter der Vorstellung der Bewertungsmethode viel Komplexität rausnehme. Also Online-Consolidation, im Prinzip alles so tun wie bei einer Vollkonsolidierung, nur zusammenklappen, ist per se komplexer. Das heißt, manches dann tatsächlich, was vorgeschlagen war im Rahmen der bisherigen Regeln, würde man so abschießen. Weil man sagt, wenn das eine Bewertungsmethode ist, kann ich auch radikal zu Vereinfachungen kommen, die vielleicht im Ergebnis auch nicht so schlecht sind. Bisher haben wir uns meines Erachtens mehr in der One-Line-Consolidation bewegt mit Zwischengewinneliminierung und allem drum und dran. Wenn man sich davon verabschiedet, was ja hier auch der FESPI plant, nimmt man natürlich Komplexität raus und die Frage ist, wie gut reicht die Information, die man so entwickelt, noch oder reicht sie einem nicht? Also ich finde, das ist schon ein gangbarer Weg. Der ist vielleicht ein bisschen überraschend jetzt auch, ja, aber ja.
Muss ich doch vorher genau den Punkt, den du gebracht hast, reicht mir die Information noch. Die Komplexität rausnehmen, mache ich einen radikaleren Vorschlag. Anschaffungskosten bleiben drin, das war's. Das ist ganz einfach. Ist das die Information, die wir brauchen? Und außerdem haben wir immer noch eine Art Konsolidierung. Denn wenn jetzt weiterhin die Ergebnisse, und aber auch nur die, die aus dem Unternehmen kommen, wie auch immer das bilanziert und welche, wo die Werte herkommen in dem Unternehmen, diese Ergebnisse zeige ich jetzt bei mir, ohne die Aufstockung, also meine Anschauungskosten. Das ist ja keine Bewertungsmethode. Das ist doch eine Art Konsolidierung. Ich übernehme jetzt hier aus dem Anteil die Ergebnisse, die das Unternehmen bilanziert. Ist das, ich meine, klar, einfach ist es. Ich kann es aber noch einfacher machen, aber ist das, was dabei rauskommt?
Aber ich glaube, wir müssen. Ich glaube schon, dass man unterscheiden muss.
Den Buchwert schon.
Und ich habe das Paper vom ISB aber auch so gelesen, dass man die Zwischenergebniseliminierung, die fällt nicht zwingend weg. Es fällt zwingend weg, dieses Aufstockungsthema, also dieses Verteilungsthema mit Marke, Kundenstamm, das fällt weg. Das fällt auf jeden Fall weg. Das ist wohl sicher, wenn ich Bewertungsmethode mache. Bei Zwischenergebniseliminierung habe ich das so verstanden, dass man zwar sagt, Zwischenergebniseliminierung ist zwar typisch für ein Konsolidierungsverfahren, die Frage ist aber, ob die Zwischenergebniseliminierung nicht auch noch eine andere Komponente hat, die für die Equity-Bewertung notwendig ist. Und da kommt ja immer dieses Global Preparer Forum, das immer sagt, das wäre kompliziert, eine Zwischenergebniseliminierung vorzunehmen. Da müsste man mich jetzt erstmal überzeugen, warum das kompliziert ist. Weil fehlende Information kann ja irgendwie nicht sein, weil bei einer Downstream- oder einer Upstream-Transaktion bin ich irgendwie beteiligt an der Transaktion und dann sollte ich auch irgendwie wissen, wie ich da was eliminiere.
Ja, Upstream habe ich ja die Informationen.
Da gibt es ja natürlich auch keinen
Zwischenfall. Ich glaube, wir machen viel Spekulation im Moment. Auch. Aber wie gesagt, die Idee, Grundidee ist, wie gesagt, die Prämisse zu geben und dann einige Praxisfälle zu lösen. Vielleicht hier und da eine Vereinfachung zu machen, aber das ist, glaube ich, gar nicht der Fokus hier. Fokus ist, sage ich mal, die Prämisse zu geben, dann die offenen Interpretationsfragen damit zu beantworten. Das ist meines Erachtens kurzfristiges Projekt.
Dann ist doch der Vorschlag jetzt.
Nicht dann zu sagen, okay, ich mache jetzt alle Änderungen, als wenn es eine Bewertungsmethode ist, sondern was ich die offenen Fragen dann unter der Prämisse, es ist eine Bewertungsmethode zu klären. Aber nicht jetzt grundlegend die Equity-Methode als Bewertungsmethode
auszuwählen. Die offene Frage ist ja nicht.
Das ist das Langfristprojekt.
Ich habe noch nie eine offene Frage gehört, Verteilung der Anschaffungskosten. Das ist keine offene Frage, das ist eindeutig so. Das ist keine offene Frage.
Aber das kommt ja mehr aus dann, was ich nochmal, Alignment mit dem US-GAAP-Prinzip, dass da, was ich, eine Vereinfachung ist, wie man das da reintun, ja oder nein.
Das ist aber jetzt dann wieder ein anderes Thema.
Das ist dann Komplexitätsreduktion.
Also ich würde auch mal. Ich halte es weiter für den falschen Ansatz. Ich bin der Meinung, man muss hingehen und sich überlegen, langfristig, welche Informationen brauche ich. Ich finde auch dieses Thema wichtig, was gerade besprochen worden ist, wenn eine Bank sowas bekommt, macht es dann Sinn, die Ergebnisse zu zeigen oder ist da nicht eine Fair-Value-Bilanzierung dran? Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich, wir machen hier riesige Änderungen mit ganz großen Auswirkungen, ja, unter nur den Dingen Komplexitätsreduktion, die man in Frage stellen kann, weil das wirklich alles so komplex, aber
kann ich vielleicht zu der Frage dann gerade mal eben ein Sounding haben, ob der Rest des Ausschusses das auch oder anders sieht? Irgendwie muss ich mich ja positionieren. Ich habe keine Scheu davor, mich im ASAF auch losgelöst von euch zu positionieren, aber mir wäre es natürlich. Ja, genau. Mache ich ja regelmäßig, aber nein, würde mich natürlich schon interessieren, also ob man den pragmatischen Aspekt sieht oder eher diese grundsätzliche Frage, die Guido aufgerissen hat.
Ich würde gerne dem da trotzdem nochmal dazwischen grätschen, weil ich glaube, das Ziel dieser Befassung jetzt ist eher erstmal nur eine Diskussion vorzubereiten und Informationen einzuholen. Also das sind Themen, die noch nicht entschieden sind, die allerdings einer gewissen Entscheidung zugeführt werden sollen und das halt auf Basis von getroffenen Prämissen, die man jetzt gut finden kann oder auch nicht. Aber es würde nicht sofort in ein Amendment münden oder in mehrere, sondern erstmal in ein Diskussionspapier. Und ich glaube, für ein Diskussionspapier ist es an sich ganz hilfreich, wenn man eine Prämisse hat, die dann auch ein bisschen durchdekliniert, was die für Folgen hätte. Und ich glaube, die möglichen Folgen sind zumindest beim Thema Zwischenergebniseliminierung in der Unterlage dargestellt, weil das ist ein Thema, was regelmäßig im IC anlandet und dort eben auch hochgespült wurde. Das erste Thema zur Goodwill-Bilanzierung oder zur Fair-Value-Bewertung im Erwerbszeitpunkt, das ist zugegeben ein Thema, was jetzt, glaube ich, nicht aus dem IC kommt, sondern was über die FASB-Schiene jetzt hiermit eingepflegt wurde. Ob das gelungen ist oder nicht, da kann man sich auch wieder streiten. Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Hintergründe, die aber trotzdem in beiden Fällen erstmal nur in eine Diskussion mit einem Ergebnisvorschlag münden würden.
Um deine Frage von vorhin zu beantworten, ich würde auch vom Ziel her kommend die Frage stellen. Das heißt, brauche ich eine andere bilanzielle Abbildung für Eigenkapitalanteile zwischen 20% und 50% oder wo ich sage, ich habe ein Boardmitglied oder sonst was, also alles das, was wir unter assoziierten Unternehmen zusammenfassen. Und wenn ja, dann was soll sie bewirken? Und wenn ich die Frage beantwortet habe, kann ich danach überlegen, mit welchem Mechanismus schaffe ich das hinterher, dass ich dieses Ziel erfülle. Aber nicht erstmal mich auf die beiden Mechanismen in Anführungszeichen festlegen und dann erfülle ich vielleicht dann das Ziel nicht.
Das heißt, ich höre daraus, dass du auch eher der Meinung von Guido zuneigst.
Richtig. Gut. Vielleicht kommt ja noch was ganz anderes raus. Also ich habe bisher diskutiert, nur ist es eine Konsolidierungsmethode oder ist es eine Bewertungsmethode? Vielleicht ist ja noch irgendwie was Drittes.
Aber die Festigung hat Konsequenzen. Insofern, ja, ich gebe euch im Prinzip recht, bin aber auch für pragmatische Wege offen. Und das heißt, ich finde es in Ordnung, wenn man für so ein Diskussionspapier, was da rauskommt, den Stein ins Wasser wirft und sagt, okay, erst entscheide ich, ob ich links rum oder rechts rum gehe. Und dann gucke ich, was sind die Konsequenzen, was kommt raus und teste dann, ob das die Information Needs trifft oder nicht. Ja. Also das ist eine... Weiß ich nicht. Ja, genau. Aber ich finde, für ein Diskussionspapier muss das auch zulässig sein, weil es vielleicht manche Grundsatzdiskussionen abkürzt, wo man sich verrennt, wenn man wirklich jetzt hier bei der Equity-Methode, ich meine, die kennen wir seit Jahrzehnten und wir haben alle viel Erfahrung damit und wir wissen um die Probleme und Themen, die immer wieder hochgespült werden. Das wird schlicht abgeschnitten. Ja, ich habe viele Probleme nicht, wenn ich diese Grundsatzentscheidung treffe.
Aber du kannst so quasi offen neu denken.
Aber es ist doch dann, wenn die Vorgehensweise iterativ ist, die kann man ja machen. Und ich finde die auch nicht schlecht. Einfach mal die zwei Extreme oder was nehmen und sagen, was käme dabei raus. Aber dann bitte beide Extreme und nicht nur eine. Sondern sagen, was wäre, wenn wir alles als Konsolidierung nehmen oder was wäre, wenn es eine Bewertung wäre. Und dann sehen, was kommt dabei raus und dann sich anzuschauen, ist das, was dabei rauskommt, entscheidungsnützlich für diese signifikanten Einfluss. Das fände ich, aber dann noch nicht nur eine.
Aber sagen, das andere kennen wir doch, das haben wir doch.
Nein, wir haben doch keine volle Konsolidierung.
Wir haben im Prinzip eine quotale Konsolidierung, die zusammengeklappt wird.
Gut.
Ja. Also wenn ich glaube schon.
Ich sehe das auch so mit einem Impairment oben drauf und
mit,
ich kann
mit allem Schuldenkonsolidierung. Ja, das kann ja auch nicht sein.
Gut.
Ja?
Aber dann doch bitte das andere Extrem auch voll. Dann eine volle Bewertung und nicht sowas Halbgares, was jetzt hier angewendet wird. Weil dann möchte ich schon gern beide Extreme haben. Und dann mal sehen, was kommt dabei raus. Weil was im Moment hier läuft, ist doch so ein, ja, machen wir mal da ein bisschen weg, aber ich mache weiter die Ergebnisse.
Das führt vielleicht darauf zurück, auch wie die, was du, Andreas, gesagt hast, wie sind die Anfänge der Equity-Bewertung denn gewesen? Also einerseits Verlustausweise, die man sonst nicht sieht, andererseits auch deutsche Unternehmen wurde das immer auch vorgeworfen, diese Equity-Beteiligung als Sparbüchse zu verwenden. Ja, also dort quasi Riesenbeträge zu thesaurieren, die kein Mensch sieht. Ja. Und die Mechanik der Equity-Methode legt das natürlich dann offen. Und das muss man dann tatsächlich abwägen mit einer Fair-Value-Bilanzierung. Ja. Ob man nicht gleich sagt, okay, ich gehe in die Fair-Value-Bilanzierung, weil der Nutzen von der Equity-Methode in der einfachen Version einer Bewertungsmethode, also Bewertung ist auch, gut. Es ist irgendwie eine Mechanik einfach nur. Ist der Nutzen da wirklich höher, als wenn ich gleich auf eine Fair-Value-Bewertung gehe? Weiß ich nicht. Also muss man mit abtesten, denke ich.
Ja, ich lehne das eher ab. Also ich würde auch erstmal die grundlegende Frage klären. Also ich das jetzt hier so in so ein Stein ins Wasser schmeißen, halte ich nicht für eine zielführende Zeiteinteilung, Ressourceneinteilung des IASB. Dafür gibt es, glaube ich, dringendere Projekte. Für mich ist das die Equity-Methode auch im Verhältnis zu Themen wie IAS-19 nicht so wirklich relevant. Ich sehe da das nicht, dass das Accounting tatsächlich broken ist für die Equity-Methode. Es gibt zwar Zweifelsfragen, aber da gibt es Standards, die bedürfen eher eine Adressierung. Und da sehe ich halt nicht, dass man hier irgendwie so einen Stein ins Wasser schmeißt und eine interaktive Diskussion über die Equity-Methode anfängt. Da kann man diese Fragen beantworten, die jetzt da im Raum waren, das mit der Zwischenergebniseliminierung, wenn der Wert kleiner 0 ist, das kann man gerne beantworten. Man kann das auch gerne mal irgendwie zur Diskussion stellen, aber nicht so interaktive Vorgehensweise. Ich würde das Projekt also zurückstellen.
Ganz.
Da würde ich IAS, da bin ich ja ganz offen, ich finde, die Equity-Methode ist nicht broken. Da ist, da haben wir vorhin auch, das passt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass wir die Equity-Methode, ne, da haben wir irgendwie als Low das angesetzt. Da können wir jetzt ja nicht sagen, oh bitte mach Vollgas weiter, sondern da würde ich halt bei engen Ressourcen bitte auf die Themen, die broken sind. Und das ist für mich im Moment IAS-19.
Gut, und das heißt dann im Hinblick auf diejenigen Themen, die im Augenblick zurückgestellt sind, einfach beendigen, also durchziehen. Diese Sachen, die man da praktisch jetzt eingesammelt hat und klären will in diesem Kurzfristprojekt.
Ja, genau, so würde ich das machen.
Da war ja eben auch die Mehrheit dafür, weil ich auch sehe, die eindeutige Mehrheit, das dann doch zu bringen, also was schon entschieden worden ist.
Mhm. Gut. Okay. Habe ich ein Sounding? Weiß ich, was ich sagen muss. Gut. Herr Zimniuk, haben Sie noch irgendwelche Ergänzungen?
Nee, ich glaube, dann sind wir mit dem Punkt durch.
Gut, Dankeschön.
Danke auch.
Dann gehen wir zur Verschmutzung über.
Verschmutzung? Weißt du, oh, bevor ich was gesagt habe. Also wirklich. Erstmal abwarten, ja? Das Projekt ist seit diesem Jahr so richtig ein bisschen mehr auf der Agenda von ISB. Dem Pike kümmert sich um das Projekt und da hat sie mehrere Papierchen geschrieben und ich dachte, jetzt ist es ein sehr spezielles Papier zur Beurteilung bei ASAF und ich wollte sie so ein bisschen gerne abholen, was bis jetzt geschah und dafür habe ich die Präsentation, was eigentlich keine richtige Präsentation ist, weil wenn Sie sich so angucken, was da ist, passiert, die Folie ist gleich fast. Also was hat man bis jetzt gemacht? Man hat sich geeinigt, dass Emissionsrechte Vermögenswerte sind. Man hat sich bis jetzt nicht geeinigt, ob das immaterielle oder nicht immaterielle, hat man erstmal in den Raum gelassen. Man kümmert sich mehr um die Verbindlichkeiten oder Verpflichtungsseite. Und da hat man erstmal gesagt, gut, gucken wir, welche Modelle gibt es, welche sind denkbar und schauen wir uns die Beispiele dazu. Und in der Präsentation habe ich einfach nur, ich dachte, ich gehe ganz einfach ran an die Beispiele und alle Annahmen und gucke so, es gibt eigentlich immer nur Erstbewertung, Folgebewertung und es gibt Fair Value und Anschaffungskosten, ist mal ganz, ganz grobe Unterscheidung, was macht man? So geht man erstmal über die IFRIC-3-Modell zu Kosten und Revaluation-Modell und man sieht natürlich, okay, was mache ich? Ich habe entweder Umbewertung in OCI oder in der G&V. Entweder habe ich Fair Value oder Anschaffungskosten und was einem auffallen müsste in allen Folien, dass die Verbindlichkeiten keine Erstbewertung haben bei den Emissionsrechten, sondern dadurch resultiert natürlich die Volatilität in der G&V. Und dann sind die Chinesen zu ASAF gekommen, das letzte Mal haben gesagt, naja, was wäre, wenn wir doch die Verbindlichkeiten bei Erstbewertung auch mal ansetzen zu Fair Value, da gibt es das Problem nicht, wenn die zugeordneten Emissionsrechte den tatsächlichen Emissionen entsprechen. Nun haben die ASAF-Mitglieder gesagt, ja, eigentlich die Idee ist gar nicht schlecht. Das Problem ist, wie können wir konzeptionell begründen, dass wir bei Erstbewertung Verbindlichkeit haben, wenn wir die Emissionen quasi kostenlos zugeordnet gekriegt haben. Und das folgende Papier zu ASAF setzt gerade an diesem Punkt an und beschäftigt sich erstmal mit den To-Do von der letzten ASAF-Sitzung. Also man hat vorgeschlagen, dass die Bewertung von Emissionsrechten, die Erst- und Folgebewertung, zum Fair Value geschieht. Die Verbindlichkeiten zur Abgabe der Emissionsrechten sollen auch zur Fair Value bewertet werden. Es gibt zwei Problembereiche. Einmal Klassifikation und Folgebilanzierung von Day One Credit Balance und dann der Ansatzzeitpunkt der Verbindlichkeit zur Abgabe von Emissionsrechten. So, dann fragt Jen Pike, okay, ist es überhaupt eine Verbindlichkeit auch entstanden bei der Zuordnung von Emissionsrechten und geht durch den existierenden Framework durch und sagt, nein, ist es nicht. Weil nach der Definition des FRABA die Present Obligation gegen die gegenwärtige Verpflichtung liegt noch nicht vor, weil das Unternehmen noch keine Emissionen produziert hat und das Unternehmen kann die Geschäftsaufgabe den Geschäft schließen oder man kann irgendwelche Filter oder was noch immer ansetzen und man produziert die Emissionen nicht. So, dann hat man sich auch nochmal, also somit wäre die Idee vom Ansatz Day One Verbindlichkeit gestorben, konzeptionell.
Ja, darf ich da ganz kurz einhaken? Das hängt aber natürlich davon ab, was wir im Conceptual Framework machen.
Ja, deswegen bin ich noch nicht fertig. Sie haben gesagt, current, jetzt komme ich zu dem Idee. Und dann hat man sich auch die Idee zum Conceptual Framework angeschaut und sagt, nein, wenn man sich das anschaut, da kann man argumentieren, dass tatsächlich eine Verbindlichkeit vorliegt. Einfach nur zu Ende hören. Ja, ich erlaube es mir, das einfach so ein bisschen lustig zu machen, weil es meine allerletzte Sitzung ist und die Freiheit nehme ich mir einfach.
Ich finde die Idee
allein
schon, dass das eine Verbindlichkeit ist. Ich mache dir jetzt eine Spannung auf die
Boden. Ja. Also die Verbindlichkeit, die Definition in dem Idee hat sich grundsätzlich nicht verändert. Ich brauche immer noch ein Present Obligation, gegenwärtige Verpflichtung. Aber ein Unternehmen hat eine gegenwärtige Verpflichtung, wenn ein Unternehmen keine praktische Möglichkeit hat, die Übergabe zu umgehen. So steht es in der Begründung zu einem Idee. Ja, Paragraph 25 auf Seite 7. Gut, und auf diese Erklärung baut die Argumentation in dem Papier auf. Dann sagt man, okay, in dem ID zu Rahmenkonzept, es wird gesagt, dass ein Unternehmen dann keine praktische Möglichkeit hat, die Übergabe zu umgehen, verhindern, wenn die Übergabe kann durch Geschäftsauflösung vermieden werden oder alle notwendigen Handlungen, um die Übergabe zu verhindern, würden erhebliche Betriebsstörungen verursachen oder werden ökonomische Konsequenzen haben, die nachhaltiger wären als die Übergabe. So, man hat sich das angeguckt und sagt, okay, für die Emissionsrechte wird argumentiert, dass das Unternehmen keine praktische Möglichkeit hat, die Übergabe zu vermeiden. Es wird gesagt, das Unternehmen wird sehr in seltensten Fällen zugemacht. Ja. Und dass die Emissionsrechte so berechnet werden, dass sie aufgrund von Vergangenheitsdaten ermittelt werden und die erwartete Emission mitbehandeln und dadurch das Unternehmen quasi die Abgabe, also zu der Abgabe verpflichtet wäre und im Moment der Zuordnung der Emission auch ein ökonomischer Vorteil entstanden ist bei dem Unternehmen. So ungefähr meines Erachtens ein bisschen an den Haaren gezogen wird, aber argumentiert, da ist eine Verbindlichkeit.
Ja. Und
so, jetzt habe ich mir überlegt, okay.
Unser Kasper.
Das Modell, das die Chinesen vorschlagen, ist gar nicht so schlecht.
Also man könnte. Ich wollte nur einfach. Unterstellen wir mal, das würde gelten. Ja? Und man würde dieser Philosophie folgen. Dann wäre die logische Konsequenz, dass ich Turnaround-Kosten
die bis zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Emissionen getätigt habe, anfallen würden, auch zurückstellen müsste. Weil wenn ich die Turnaround, also wenn ich es nicht Turnaround, könnte ich die Emissionen auch nicht in die Luft blasen. Und unabhängig davon, dass das ganze Konzept natürlich irgendwie nicht funktioniert. Also, nee.
Mal ganz kurz. Meines Erachtens wäre so eine Lösung eigentlich gegen die Idee dieses ganzen Schemes. Das soll ja, was ich im Endeffekt dazu dienen, dass die Unternehmen ihre Emissionen reduzieren, Filter einbauen oder weniger. Und dann zu sagen, weiß ich, das ist keine Practical Ability, das zu vermeiden, das ist gegen die ganze Philosophie eigentlich von dem. Man würde eigentlich meines Erachtens gar nicht gerecht, was man eigentlich mit diesen ganzen Emission Trading Schemes oder mit diesen Pollutant Schemes eigentlich machen will.
Ja, aber
ist das eigentlich an Haaren herbeigezogen?
Ja, was man eigentlich machen möchte.
Ja, man sucht eine Verbindlichkeit.
Ja, man sucht eine Verbindlichkeit man sagt, eigentlich, wenn ich nicht mehr produziere, als ich zugeordnet gekriegt habe von Emissionsrechten, dann habe ich eigentlich auch keine Effekte in der G&V. Da ist es sogenannter perfekter Hedge, wenn Sie in Hedge-Accounting-Terminologie sprechen. Und warum soll ich überhaupt irgendetwas in der G&V haben? Aber um diesen Effekt zu erzielen, dass ich keine Bewegungen in der G&V habe und die Emissionsrechte bewerte und der Bilanz habe, muss ich eine Gegenposition in dem Zeitpunkt quasi des Ansatzes des Assets irgendwie produzieren. Deswegen versucht man eine Art von Verbindlichkeit, man nennt es Day One Liability, zu entwickeln. Und dann entwickelt man eine zweite Verbindlichkeit, diese Emissions Liability. Das heißt, diese Verbindlichkeit besteht aus zwei. Eine, Day One, die entsteht in dem Tag der Zuordnung von Emissionsrechten, um diesen perfekten Hedge zu erreichen. Und die zweite, die dann entsteht, wenn ich anfange, die Emission tatsächlich zu emittieren. Herr Schlemmer.
Wenn ich hier, ich bin auf Ihrem Schaubild, Seite 3. Warum will ich denn überhaupt die Trennung haben? Ich sage, gekaufte Emissionsrechte bilanziere ich zu Anschaffungskosten. Gut. Ich habe also einen Aktivtausch. Zugeordnete Emissionsrechte, die darf ich jetzt nicht zu Anschaffungskosten bilanzieren, die wären nämlich null,
ja.
Sondern muss sie zum Fair Value bilanzieren. Und die Konsequenz dessen ist mir noch nicht ganz klar, warum ich diese Unterscheidung durchführen will. Wo der Unterschied ist wirklich zwischen unterstellt für die eigene Produktion. Also ich unterstelle jetzt hier immer, dass die zugeordneten Emissionsrechte auch erstmal mehr oder weniger so eine Art Own-Use sind für den eigenen Bedarf. Warum ich diese dann zum Fair Value bilanzieren muss, weil das ist eigentlich der Startpunkt für die restliche, ich sag mal, Fantasie, die dann generiert wird, dass ich ja eine Verbindlichkeit brauche. Bräuchte ich nicht.
Hm? Ja, nein. Das eine ist, was Sie sagen, ich habe diese, wenn Sie sich die ganzen Folien angucken, das sind.
Auf welcher Folie sind wir?
Ich bin auf Folie 3 jetzt gerade.
Aber ich glaube, da sind wir, also sind wir da alle? Dann,
ich war da gar noch nicht, ich hatte mir hin und her getippt.
Ich war schon auf
Folie 3. Okay, also man geht von zwei quasi, also in der Diskussion, bevor quasi dieses Papier jetzt erstellt hat, man ist zwei Wege gegangen. Also wenn ich zugeordnete Emissionen habe, umsonst, ich habe keine Anschaffungskosten, die Anschaffungskosten sind null. Das ist zum Beispiel auf der Folie 7, das ist das einzige Modell, wo man das besprochen hat, das ist diese Net Position. Ja. Ich habe keine Anschaffungskosten, ich habe das umsonst gekriegt, wenn Sie so wollen. Ja. Also das ist so ein sogenanntes Nullsummenspielmodell. Ja. In alle anderen Modelle sagen, ja, aber ich habe was zugeordnet gekriegt, das ist ein ökonomischer Vorteil. Ich bin dann verpflichtet, die zurückzukriegen. Also habe ich einen Vermögenswert. Wie kann ich den bewerten, wenn ich keine Anschaffungskosten habe? Bewerte ich den zu Fair Value. Das ist der Gedankenweg, das quasi der ESP durchgegangen ist. Und dann dachte ich, ja, gut, wenn ich Fair Value habe, dann habe ich auch dann Umbewertungen in den Perioden, wo ich emittiere. Wenn ich das über G&V ziehe, wenn ich Nullsummenspiel habe, brauche ich die Verbindlichkeit. Man hat sich geeinigt in dem ISB-Raum und in ASAP, dass man die Anschaffungskosten, nicht Anschaffungskosten, sondern das Fair Value für die Emissionsrechte im Zeitpunkt der Erstbewertung ansetzt. Das ist der Stand der Diskussion.
Moment, das heißt, wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit zu diskutieren und einen Hinweis zu geben, dass man zugeordnete oder zugeteilte Emissionsrechte zu null, also zu Anschaffungskosten abbildet, sondern das es geht nur zum Fair Value.
Das ist schon, die Entscheidung ist schon gefallen.
Aber das ist...
Nein. Bis jetzt entschieden für das Modell, was jetzt vorliegt. Es ist noch, das war diskutiert, sagen wir so, dass dieses Modell, diese Seite 7, diese Anschaffungskostenmodell in Erstbewertung, diese Null-Summenspiel, war diskutiert. Wurde Mehrheit hat sich dagegen ausgesprochen bis jetzt und deswegen hat man sich auf bestimmte Annahmen geeinigt und die Annahmen, die jetzt zur Diskussion stehen, auf die man sich letzte Sitzung bei ASAP geeinigt ist, Fair Value Bewertung von den Emissionsrechten und vor der Verbindlichkeit.
Damit es einfacher für uns ist. Was ist jetzt die bevorzugte Position der Mehrheit? Auf welcher Folie steht die?
Die steht
von welcher Mehrheit, ganz kurz? ASAP, IASB oder wer?
Die letzte Folie.
C.
Ja.
Kommt von allen jetzt, oder?
Von wem ist die Westposition, ist das?
Diese Alternativ-Approaches, die sind aufgrund der Anregungen von ASAF-Mitgliedern in der letzten Sitzung quasi weiterentwickelt worden. Also die Folie baut auf den Gedanken von den Chinesen auf der Folie 9. Das haben Chinesen in der ASAF-Sitzung ein Alternativmodell vorgestellt. Also Approach 1 to 4 ist es IASB-Arbeit.
Das sind die
Gedankengänge von ESB.
Das ist das Ding, wo ich schon eine Verbindlichkeit vom ersten Tag einbuche, die ich...
Richtig, dieser Nullsummenspiel ist es auch dabei, ja, genau. Aber, ja. Das wurde diskutiert bei ESB. Die Leute, also die Mitglieder von ESB waren sich nicht einig, ob welche Alternative die beste ist. Man hat sogenannten Brainstorming gemacht oder einfach nur Sammeln von Ideen. Und dann hat man das bei ASAF vorgestellt. Dann kamen aber Chinesen und haben einen Alternativ-Approach dargestellt. Und sie haben gesagt, eigentlich hätten wir die ganze Problematik nicht mit den G&V-Effekten, wenn wir imstande wären, bei einem Ersteinsatz auch die Verbindlichkeit einzusetzen zum Fair Value. Und die Idee fand erstmal bei den ASAF-Mitgliedern Gehör und sie sagten, eigentlich ist es nicht schlecht, weil wir den perfekten Hedge quasi dann haben, dass wir keine Effekte in der G&V haben. Also versuchen wir mal, diesen Weg zu gehen.
Also das ist jetzt der Vorschlag, den der auf dem Tisch liegt.
Richtig.
Okay, das dann sollten wir darüber noch jetzt reden.
Ja.
Weil wir springen, glaube ich, gerade im Moment so. Weil
also vielleicht nochmal. Der Vorschlag, mit dem der IASB reingegangen ist, ist alles gewesen von 1 bis 4. Ja. So, die Chinesen haben gesagt, wir haben noch ein Beispiel für 5. Das wurde nicht großartig diskutiert. Es wurden auch die Approaches 1 bis 4 nicht großartig diskutiert bei ASAF. Die ganze Sitzung hat ja vielleicht nur 20 Minuten gedauert. Die Chinesen haben nur den Vorschlag gemacht, es sieht irgendwie strange aus, wenn wir bei der Erstbewertung aus zugeteilten Rechten einen Ergebniseffekt bekommen. Ja, exakt. So, und da haben sie gesagt, also das macht ihnen eigentlich relativ wenig Sinn. Deswegen haben Sie vorgeschlagen, lass uns dann, wenn wir schon die Emissionsrechte zum Fair Value einbuchen, dass wir dann eben parallel eine Verbindlichkeit auch zum Fair Value einbuchen, damit dieser Effekt weggeht. So, und da haben die Leute schlicht und einfach gesagt, aber nicht vor dem Hintergrund, der chinesische Vorschlag ist super, ja, das ist konzeptionell total durchdacht, sondern zur Lösung des Problems, wie kann ich sicherstellen, dass bei Erstbewertung, bei Zugang kein Ergebniseffekt entsteht? Und da haben wir gesagt, wenn ich wirklich die Emissionsrechte zum Fair Value da drin haben will, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, diesen Null-Ergebniseffekt zu erreichen. Das ist das, was man gesagt hat. Man hat nicht gesagt, die Begründung ist richtig. Man hat nicht gesagt, das Modell als solches macht Sinn. Man hat nicht gesagt, das ist in Conformity mit dem derzeitigen oder künftigen Framework oder so. Das, um da nur einfach die Erwartungen klarzusetzen. Und dann war die Diskussion schon relativ schnell wieder zu Ende.
Auf eine Idee ist man nicht gekommen. Ne? Warum sagt man nicht Fair Value through OCI oder so, dass ich im Prinzip...
Ja. Aber wir sind uns auch einig, dass auf Folie 7 ein Modell ist, bei dem ich auch bei der Erstansatz kein Ergebnis entdeckt habe. Oder? Also das ist jetzt die Anschaffungskostenthematik.
Das ist das, was...
Was ja. Und das ist auch noch auf dem Tisch. Also das ist jetzt nicht verworfen worden, sondern man hat sich eigentlich noch gar nicht festgelegt.
Nee, also ISB hat sich gar nicht festgelegt. ISB hat diese Approach 1 bis 4 diskutiert. Mhm. Gegen diesen Modified Cost Model, Net Position, diese Folie 7, sie haben quasi gar nichts in der G&V und in der Bilanz. Sie setzen fast gar nichts ein, weil es keine Anschaffungskosten gibt für die zugeordnete Emissionsrechte.
Bei denen ja.
Und, genau. Und dann haben viele gesagt, ja, finden sie aber nicht richtig. Ja? Sie haben Emissionsrechte gekriegt und man möchte sie irgendwie bilanzieren. Also es gab keine klare Mehrheit zu diesem Modell.
Aber darf ich nochmal, was war denn der Hintergrund? Finde ich nicht richtig oder schön, ist ja eine nette Meinungsäußerung. Wenn ich jetzt mal an die Sachen denke, die im Moment gerade beim IFRIC laufen, wo die in die Richtung gehen, was ist eigentlich ein IAS 16, IAS 38? Das ist ein Anschaffungskostenmodell und kein Fair-Value-Modell. Genau darüber wird gerade diskutiert und meiner Ansicht nach auch bestätigt. Dann ist das hier die richtige Lösung. Anschaffungskosten. Also ich glaube, also ich persönlich muss sagen, wenn man jetzt mal fragt, in welche Richtung, und da geht es ja, glaube ich, so ein bisschen geil zu gehen, dieses auf Folie 7 scheint mir das zu sein, was am meisten Sinn macht, was auch in die jetzige Bilanzierungspraxis reinpasst. Ich habe natürlich auch G&V-Auswirkungen irgendwann mal, je nachdem, wenn ich die Deckung nicht mehr habe, wenn ich also zukaufe oder zu wenig Emissionsrechte habe und mehr in die Luft geblasen habe, dann habe ich natürlich einen G&V-Effekt, dann muss ich eine Rückstellung bilden in Höhe des Fair Values von Emissionsrechten, die ich zukaufen muss und so weiter. Das zeigt doch für mich jetzt mal auf der P&L-Seite, glaube ich, die Auswirkung korrekt stellt sie dar.
Da würde ich gar nicht widersprechen, aber ich habe ja noch nicht verstanden, warum wir das überhaupt nochmal diskutieren. Also immer, ich will mal sagen, ich packe etwas auf die Agenda, wenn ich zwingend eine Lösung brauche. Wir hatten IFRIC 3, IFRIC 3 haben wir gesagt, wollen wir nicht mehr haben, so, und jetzt haben wir IFRIC 3 nicht mehr, das haben wir jetzt aber schon ganz lange nicht mehr. Und irgendwie können wir alle mit einer Bilanzierungslösung leben, die sich irgendwie über IAS 20 analog ableiten lässt, was ja auch gar nicht so weit weg ist, dass das irgendwie ein Grant ist auf ein Non-Monetary Asset. Und dann gibt mir IAS 20, gibt mir ein Wahlrecht, das entweder at nominal amount, das ist die Eingangsbuchung, wie der Guido gesagt hat, zu null, oder ich mache es zum Fair Value und dann habe ich halt, dann ist die Verbindlichkeit halt keine Verbindlichkeit, sondern ein Deferred Income, ein Abgrenzungsposten. Der Approach fehlt mir jetzt total. So, das ist
so der Art von der Auswirkung her dessen, was wir auf Folie 7 sehen, ist das, was im Moment in der Praxis läuft. Mal Brutto,
ja, mal Netto. Ja, mal Brutto, Netto, aber oder über die Route IAS 20.
Ja.
So, und ich weiß überhaupt nicht, warum wir das Thema im Moment diskutieren müssen, weil auch hier sehe ich schon wieder nicht, dass wir in der Praxis dass jemand schreit danach, wir brauchen jetzt extra hier eine Lösung. Wo ist der Demand?
Der Demand ist der Ansicht des ISB, dass verschiedene Art und Weise von Bilanzierung von Emissionsrechten existieren, also dieses Emission Trading Scheme in Europa. In Neuseeland gibt es noch andere Art von nicht Emission Trading Scheme, sondern eine andere Form, wie man die Emissionsrechte behandelt. Und man bemüht sich um eine gemeinsame Lösung für das Bilanzierungsproblem, was je nachdem, was für ein Land das ist oder was für ein Teil der.
Aber Frau Nowitzka, da gilt auch immer so, komme ich mit einem Konsistenzargument. Gleiches ist gleich zu behandeln und wenn etwas unterschiedlich ist, dann rechtfertigt das nicht, das gleich zu behandeln. Also da würde ich jetzt sagen, wenn das Emission Scheme in Neuseeland anders ist als das in Europa, dass das anders bilanziert wird, da habe ich absolut Verständnis für, wenn das vom Grundsatz anders ist.
Das Thema ist durch die Agenda-Konsultation 2011 auf die Agenda gekommen. Wenn man natürlich keinen Bedarf sieht, kann man jetzt in der Agenda-Konsultation 2015 natürlich sagen, das war ja die Diskussion eben, das ist auf der Research-Agenda, das ist aber so unnötig wie nur was, das kann man auch wieder runterschmeißen. Das wäre dann die Konsequenz und dann wird es wieder von der Agenda genommen, wenn der ISB das auch so sieht. Ja. Aber das ist aufgrund, sage ich mal, wie der sagt, von Stakeholder-Input natürlich auch draufgekommen.
Ja. So ist es erstmal da. Man hat diskutiert, im Moment das vorliegende Papier basiert auf dem Fair-Value-Modell. Man versucht, die Verbindlichkeit auch einzubuchen, Day One quasi Verbindlichkeit. Und es gibt zwei Beispiele, Replacement Model und Non-Replacement Model, wie gehe ich mit der Verbindlichkeit um? Und ich glaube, das Allerspannendste ist, wenn man zugeordnete Emissionen hat und die entsprechen dem, was ich tatsächlich emittiere. Da hat man in dem Agenda-Papier Referenz 5 auf Seite 28, dann sieht man den Vergleich, hat man keine Effekte in der G&V und das wollte man erreichen, dass man nichts da einbucht. Dann geht man ein bisschen weiter noch in dem Gedankenspiel und sagt, okay, also wenn ich tatsächlich das emittiere und was ich zugeordnet gekriegt habe, da habe ich keine Effekte, da habe ich dann auch nichts angesetzt in der Bilanz, in der G&V. Was mache ich aber, wenn ich weniger emittiere oder genauso viel emittiere wie letztes Jahr, aber weniger zugeordnet gekriegt habe aufgrund des Regierungsprogramms, dass man quasi die Emissionen, diesen Anreizprogramm schafft, dass man Emissionen reduzieren sollte. Und dann hat man noch zwei Modelle vorgestellt, bei Non-Replacement und Replacement-Modell. Wie mache ich das? Ich kann das bilanzieren in dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich erworben habe, die zusätzlichen Emissionsrechte, oder ich kann das einfach nur innerhalb von des Jahres einfach einteilig aufteilen, die zugekauften notwendigen Emissionsrechte. Und das ist auf der Seite 29 und 30 nochmal illustriert, wie könnte man machen, die beiden Möglichkeiten, und dann zusammengestellt der Vergleich ab Seite 31, aber das ist jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig spannend. Grundsätzlich ist die Frage, was macht man mit dem Projekt, oder im Moment ist man, ich sage, relativ weit im Sinne, dass man an dem Discussion Paper arbeitet, und Discussion Paper ist für das nächste Jahr avisiert. Wenn man das Modell, das Projekt gar nicht als notwendig erachtet, sollte man spätestens jetzt bei Agenda-Konsultation sagen, bitte weg damit.
Bitte weg damit.
Gibt es Themen aus den Emissionshandelsprogrammen, die wir derzeit sehen, die Praxisprobleme darstellen? Hallo, noch ein bisschen Ernsthaftigkeit. Gibt es Praxisprobleme, die wir derzeit bei Emissionshandelsprogrammen sehen? Ich erinnere mich daran, dass es, das hattest du, glaube ich, mal aufgebracht, dass es unterschiedliche Arten an Emissionszertifikaten oder sowas gibt.
Das ist richtig. Es gibt im Prinzip die Möglichkeit, konvertierte Emissionszertifikate zu tauschen, die bei Einreichung vermeintlich den gleichen Wert haben. Ich kann aber nur einen bestimmten Prozentsatz konvertierte Zertifikate tatsächlich mit einreichen. Ja, also von meinen 100% darf ich nur 20 dann irgendwelche Regenwaldzertifikate mit einreichen. Insofern sind dann da, haben die eine leicht andere Bewertung. So, Frage, also was passiert zum Tauschzeitpunkt? Ja? Das andere ist natürlich der Punkt, dass neben dem Handel mit originären Emissionsrechten sehr viel derivativ erfolgt. Also dass es derivative Instrumente auf Emissionsrechte gibt, die aber dann meines Erachtens relativ einfach wie Derivate behandelt werden und dann entsprechend zum Fair Value. Und ich glaube, der einzige Punkt, das nimmt ja auch immer mehr ab, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben hier die grundsätzliche Problematik, dass wir sagen, wir sprechen über kostenlos zugeteilte Emissionsrechte. Wenn wir aber überlegen, was ist denn mittlerweile noch kostenlos, dann ist das, was die Energieversorger erhalten, im größten Teil mittlerweile schon kostenpflichtig. Und in anderen Branchen ist es immer nur so, dass wenn die aufsatteln, kriegen die kostenlose, ja, aber das nimmt über die Zeit deutlich ab. Ich glaube, in der chemischen Industrie ist es mittlerweile so, dass es gar keine kostenlosen Emissionszertifikate mehr gibt. Also das ist, wir sprechen, wenn dann, über einen Onboarding- oder Übergangszeitpunkt. Gut, das darf man vielleicht auch nicht außer Acht lassen.
Gut, dann komme ich nochmal zu meiner Frage zurück. Haben wir überhaupt dann ein Bilanzierungsproblem, das zu lösen sich lohnt? Wenn wir sagen, wir sind sowieso eigentlich gar nicht mehr in dem oberen Strang, zugeteilte Rechte, weil da im Grunde so gut wie gar nichts mehr kostenfrei zugeteilt wird, und wir sind eigentlich nur noch in dem unteren Fall, und da sind wir uns eigentlich in der Bilanzierung einig, dass nämlich der Zukauf, weil immaterielles Recht irgendwo nach 38 zu Anschaffungskosten passiert, die Passivseite eine Rückstellung in Höhe der Verpflichtung erfolgt, wahrscheinlich Fair Value oder Verpflichtungsbetrag oder wie auch immer ich das nennen will, ist das dann die Lösung? Oder gibt es wirklich nennenswert ein Thema, wo wir sagen würden, das sollte der IASB angehen? Entschuldigung, wenn ich das noch gerade sagen darf. Die Frage stellt sich dann, vielleicht kann die Antwort ja sein, dass wir bei Research sagen, wisst ihr was, das ist Low Priority, weil wir nicht glauben, dass da whole scale irgendwas komplett neu gemacht werden muss. Aber vielleicht gibt es irgendein targeted issue, was man angehen kann, was für mich eine andere Qualität hätte.
Also was vielfach mal diskutiert wurde, ist, sprechen wir tatsächlich über ein immaterielles Recht und sprechen wir von etwas, was sich verbraucht. Also in einigen Gedankengängen ist es sowas wie Vorräte. Auf der anderen Seite sind die Dinger tatsächlich so, ich kann sie zwischenzeitlich auch, kann ich short gehen. Das heißt, ich kann mehr Emissionen in die Luft geblasen haben, als ich Zertifikate habe, solange ich zum Abgabezeitpunkt der Zertifikate wieder dann die hinreichende Anzahl von Zertifikaten habe. Insofern ist der in Anführungszeichen Verbrauch der Zertifikate, also die Emission und das Halten von Zertifikaten, muss nur zum Abrechnungszeitpunkt des Jahres übereinstimmen und innerhalb des Jahres kann ich die Dinge unterschiedlich laufen lassen, was eher für eine Separierung, also nicht für Vorratsvermögen, was sich von der Idee her verbraucht in der Produktion spricht, sondern für etwas, einen eigenständigen Vermögenswert, sowas eben wie ein immaterielles Recht.
Da würde ich aber dann, sage ich mal, gerade wenn ich bei diesen Substitutionshandlungen bin, dann bin ich relativ schnell in der Diskussion von Own-Use-Contracten, die wir bei den Energieversorgern ja rauf und runter diskutiert haben, wo ich im Grunde genommen über Profilierung und Kaskadierung ständig alles Mögliche durch den Wolf drehe. Das heißt, wenn ich sage, ich kriege Rechte, aber diese Rechte sind es garantiert nicht, die ich nachher zurückgebe, sondern es ist das 50. Derivat, was ich dann in irgendeiner Form zurückgehe, dann bin ich schon deutlich näher bei einer Fair Value-Bewertung als bei einer Anschaffungskostenbewertung.
Vorsicht, das Derivat kannst du am Ende nicht zurückgeben.
Ich meine nicht, du verstehst mich jetzt falsch. Ich meine nicht das Derivat im Sinne einer finanzwirtschaftlichen Transaktion, sondern die 50. Variante.
Ja. Stimmt, und ich bin auch dabei, dass das zu Anschaffungskosten war, in Anführungszeichen bei der originären Zuteilung funktioniert. Wenn zwischenzeitlich Emissionsrechte verkauft werden und man realisiert dadurch ein Ergebnis, dann hat man natürlich Bilanzierungswirkungen, die auch in den bisherigen Modellen nicht so einfach gehandhabt werden.
Das ist auch mein Punkt. Wir haben ja, was ich, Research gemacht habe mit der Global Preparer Group und mit CIMAC. Da ist schon eine große Diversity in Praxis. Also manche buchen das wirklich zum Fair Value ein, buchen eine Fair Value Verbindlichkeit, andere buchen gar nichts ein. Nur wenn ich dann eben, wie Martin das gesagt, verkaufe zwischendurch. Ich meine, ich habe kein Vermögens- oder zu Null Anschaffungskosten auf den Büchern, verkaufe mal zwischendurch, wenn ich Cash brauche, meine Emissionsrechte und sage, wenn ich die wieder zurückgeben muss in einem Jahr, dann kaufe ich mir die eben. Das nicht bilanziell abzubilden, halte ich für ein bisschen gewagt, ganz ehrlich gesagt. Aber es führt zur Zeit dazu, weil keine Regelung da ist, dass das manche so machen. Die buchen die zu Anschaffungskosten null ein und buchen erst eine Verbindlichkeit ein, wenn sie die Emissionen wirklich, was ich, rausgeblasen haben, weil vorher entsteht keine Verbindlichkeit. Und wenn sie zwischendurch kaufen und verkaufen, buchen sie das wie ein Finanzinstrument. Das heißt, wenn Cash bekommen, wird der Cash als, weiß ich, weil sie Anschaffungskosten null hat, eben als Gewinn gezeigt. Und das ist eine besorgniserregende Bilanzierung meines Erachtens. Deshalb muss da meines Erachtens eine Regelung gefunden werden. Gibt es das viele? Nein, nicht. Aber es gibt tatsächlich eine Diversity in Practice. Und wie gesagt, manche buchen das Fair Value ein und andere buchen das. Und die meiste Vielzahl, gerade in Europa, buchen das, weiß ich, zu Anschaffungskosten an. Man würde sagen, die meisten Unternehmen werden da nicht mit Missbrauch betreiben, aber man kann es eben, ja, und zwar ziemlich easy.
Ist das Problem, um es nochmal vielleicht auf die Spitze zu treiben, nicht darin begründet, dass bei den Emissionsrechten so getan wird, als würden sie eben tatsächlich wie Own-Use-Kontrakte geführt, aber eigentlich sind sie es gar nicht, sondern sie werden eigentlich von vornherein eher wie ein Finanzinstrument geführt. Also könnte ich den Sachverhalt eventuell dadurch lösen, dass ich sage, wenn du deine Past Practice hast, dass du im Grunde genommen ständig die Dinger durch den Wolf drehst, dann taintest du damit im Grunde genommen deine Behandlung, dass du in eine immaterielle Bewertung gehst.
Also mein Vorschlag wäre, das im OCI zu buchen. Buch das zum Fair Value ein und buch, was ich, die Differenz ins OCI. Typisches Beispiel. Aber natürlich, OCI ist nicht geliebt bei vielen, aber das ist ja für mich eigentlich die beste Lösung. Weil ich kann nicht vollkommen eine Verbindlichkeit haben, habe ich nicht. Also mache ich einen Gewinn-Deferral, weil ich der Gewinn eben, was ich, je nachdem, was ich mit diesen Dingern mache, einen Gewinn habe oder keinen Gewinn habe, weil wenn ich den zum Beispiel eben mein Beispiel, wenn ich Filter einbaue, kann ich die ja verkaufen, habe einen Gewinn daraus. Oder? Kann ich ja machen. Habe ich zwar Kosten, indem ich Filter einbaue, aber das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, dass ich eine Reduktion vornehme und diese Rechte eigentlich gar nicht brauche. Deshalb wäre meine Lösung gewesen, weiß ich, das zum Fair Value einzubuchen ins OCI und dann Art wie Cashflow Hedge Accounting eigentlich zu betrachten. Und dann, wenn ich sie eben brauche, wenn ich eben mal die Emissionsverbindlichkeiten eben habe, dann kann ich eben, was ich das wieder auflösen, weil ich dagegen, was ich meinen Gewinn dann eigentlich auflöse, den ich gar nicht habe, weil ich eben doch emittiert habe. Das wäre meine Lösung.
Ja.
Aber viele wollen das eben nicht, weil...
Weil man die Verbindlichkeit nicht in OCI packen kann.
Nee, Verbindlichkeit nicht. Die buche ich ja dann, weiß ich, wenn ich emittiert habe, buche ich die Verbindlichkeit rein.
Aus dem OCI raus.
Gegen die G&V und buche natürlich, weiß ich, dann aus dem OCI recycle ich das in die G&V und habe damit ein Offset.
Wenn ich jetzt zum Fair Value eingebucht habe, im OCI geparkt und verkaufe, dann wird es recycelt, das OCI.
Dann habe ich das Problem
wie zur Anschaffungskosten null, dann kann ich genau dasselbe Schindluder treiben.
Eigentlich ist es doch, wenn ich es verkaufe, ich buche es zu null an und verkaufe es, dann habe ich den, würde ich mal sagen, den Ertrag habe ich nicht realisiert. Das ist so, als würde ich am Anfang einbuchen, ich buche den Fair Value ein, buche ich mir Deferred Income über IAS 20-Schiene, buche ich die zu null ein und verkaufe die einen Tag später, dann habe ich immer noch Deferred Income. Das habe ich noch nicht realisiert. Da würde ich dann auch über IAS 18-14 gehen, ich würde dann sagen, dass ich die Economic Benefits daraus kriege, aus der Transaktion, das habe ich nicht belegt. Und da würde ich sagen, das kann man abgrenzen. Den Zahlungsmittelzufluss, den müsste ich dann abgrenzen. Aber das ist nicht das Problem, was gelöst wird, jetzt glaube ich, durch die Diskussion. So, weil das, was wir diskutieren, ist ja nicht die Zugangs-, also wir diskutieren ja jetzt das Problem Zugangs- und Folgebewertung. Wir wollen eigentlich diskutieren, was mache ich mit denen, die da traden, heftig, richtig?
Aber eigentlich kriege ich die Emissionsrechte ja auflagenfrei. Ich würde deine Argumentation verstehen, wenn ich noch eine Verpflichtung zu erfüllen hätte, nämlich die Umwelt zu verschmutzen. Die habe ich ja...
Ich kriege die natürlich nur deswegen, weil ich in einer bestimmten Branche bin und ich kriege die natürlich auch deswegen, weil ich in einer bestimmten Branche bin und bestimmte Anzahl von Mitarbeitern beschäftige. Da hängt schon ein bisschen was mehr dran. Das ist jetzt nicht nur so, weil ich sage, ich mache jetzt eine Chemiefirma. Deswegen kriege ich jetzt Emissionsrechte, sondern ich bin eine Chemiefirma mit, was weiß ich, bestimmte Anzahl von Mitarbeitern und deswegen kriege ich
diese... Nein, du hast sie nur nach Anlagen. Diese ganzen Kategorien gehen nur noch, was für Typen für Anlagen hast du, was haben die für eine Schadstoffkategorienklasse und wie viel an CO2-Pumpen die
Luft. Aber natürlich schon die Idee des Regulators, der dahinter steht, das ist wie ein Grant, ich fördere damit Arbeitsplätze in Deutschland oder weltweit. Das ist, nach meinem Fall, so würde ich das verstehen, das ist implizit, hängt das dahinter.
Also im Endeffekt wird ein Regulator mit nur Emissionsrechten, wenn man rausgeht, der sagt, man kann ökologisch gar nicht anders als
im Markt. So würde ich es auch sehen,
genau. Ansonsten würde das ganze System nicht funktionieren. Das heißt, da gibt es ein Economic Compulsion
Correct.
To operate. Also
genau.
Ich glaube, das ist schon Fakt. Ich glaube, es gibt Argumentationen, wie man auch in Richtung Liability argumentieren kann, aber das fange ich jetzt nicht an. Das ist ein schwieriges Feld.
Wobei man muss ja schon sagen, dass das übergeordnete Ziel ja eigentlich ist, die Verschmutzung zu reduzieren. So, und ich sag mal, wenn ich dieses Ziel erreichen will, dann ich weiß zumindest nicht, wie die Bilanzierung das irgendwie abdecken soll. Also
das Problem, also wer hat das vorgeschlagen? Also Herr Flatt hat es vorgeschlagen, dieses Modell mit Anschaffungskosten, dass man gar nichts bilanziert. Also es dagegen spricht, dass man quasi nicht verpflichtet ist, die Emissionsrechte zu behalten, man kann sie verkaufen. Und deswegen, wenn man sie gar nicht bucht, deswegen glaube ich, war die Meinung der meisten ISB-Mitglieder, das ist nicht richtig. Wenn ich eine Verpflichtung kriege, ein Grant, und ich kann nichts damit machen, es ist nur für mich bestimmt, ich kann nicht damit keinen Handel betreiben, dann kann man das zu Anschaffungskosten, also zu Null, buchen. Aber wenn ich das einfach weiterverkaufen kann und das gar nicht abbilden muss, und dann muss ich aber auch irgendwelche kaufen, wenn ich abgeben muss, dann ist es nichts damit zu machen, nicht richtig. Das war gegen das Null-Summenspielmodell.
Oh. Dann erlaube ich mir die Frage, wo stehen wir jetzt? Also bleibt das bei der vorläufigen Beschlussfassung, die wir bei der Agenda-Konsultation haben, dass wir sagen, wir sehen da kein pervasive Issue? Oder greifen wir den Punkt von Martin Edelmann auf? Martin Edelmann auf, der sagt, naja, da ist schon ein Konzern, wenn Leute aus dem Nothing, aus dem Nichts irgendwo auf einmal da durch Verkauf und Rückkauf Erfolge realisieren. Ich habe jetzt die Diskussion hier von den Fachausschussmitgliedern mehrfach so mitgenommen, dass man sagt, es ist zumindest mal für Unternehmen, die hier in Deutschland operieren, offensichtlich less of an issue, dass eine Befassung als Major Project rechtfertigen würde. Ist das eine faire Wiedergabe? Nikolaus zuckt mit den Augen.
Ja, nee, ich wollte es auch beschränken, weil ich es schon so sehe, wie Martin auch gesagt hat. Im Endeffekt, die Schemes arbeiten ja so, dass sie im Endeffekt eine Transition Period haben, im Rahmen derer sie kostenlos die Dinger, vermeintlich kostenlos die Dinger rausgeben. Und sobald die überstanden ist, dürften eigentlich diese Missbrauchsthemen nicht mehr in der Schärfe eigentlich greifen. Und was ich sogar noch anführen würde, ist eigentlich, wenn man sich das ganze Projekt anschaut, man müsste sich einmal den Scope von dem Projekt anschauen. Eigentlich geht es um Government Grants. Wir haben Fishing-Quota-Systeme, Milk-Quota-Systeme. Da haben wir ganz ähnliche Fragestellungen wie hier. Also ich glaube, dass wir es nicht mal schaffen werden, vernünftig die Scope-Frage bei dem Thema insgesamt zu regulieren. Wenn wir wirklich der Meinung sind, wir sind prinzipienorientierter Standard Setter, dann können wir eigentlich gar nicht das Projekt zu eng fassen, sondern wir müssen es insgesamt machen. Immer dann, wenn der Staat regulierend in den Markt eingreift und Ressourcenallokation dort aktiv eingreift, dann stellen sich ähnliche Fragestellungen. Immer dann, wenn ich das in Form von Zertifikaten etc. mache, das habe ich bei vielen anderen Themen auch und nicht nur bei Emissionsrechten.
Gibt es noch weitere Kommentare? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann schließe ich vielleicht zuvor die 41. Sitzung.